Das ist gewollt, es ist nicht Inkompetenz, das passiert nicht aus Versehen. Das hängt eben damit zusammen, dass die AfD nicht als Partei betrachtet wird, sondern als dämonische Macht, als Teufelsmacht. Die Brandmauer ist Exorzismus. Ja, also das ist der Versuch der Teufelsaustreibung. Und die Öffentlich-Rechtlichen müssten versuchen, sich auf dem Markt zu behaupten. Und das können sie nicht weiter als Propagandamaschine der Regierung. Wäre ich jünger, hätte ich es schon längst getan.
Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge. Marc spricht mit heute Norbert Bolz. Herr Bolz, schön, dass Sie Zeit haben.
Sehr gerne, ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, war absolut überfällig. Sie waren tatsächlich einer, der oft angefragt wurde aus der Community von meinen Zuschauern und Abonnenten. Und natürlich, wir kannten uns schon vorher, hatten auch schon den ein oder anderen Kontakt bezüglich Kontrafunk und so weiter. Und ich folge Ihnen auch auf X, kann ich nur empfehlen, jedem, der pointierte Tweets oder Posts, X-Posts lesen möchte. Ich werde es auch unter den Shownotes verlinken, Herrn Bolz zu folgen. Ja, wir sind in spannenden Zeiten. Wie ist momentan Ihr Feedback, Ihr Fazit, wo steht Deutschland?
Gleich die härteste Frage zu Anfang, ja. Es ist sehr schwierig, finde ich, gerade zu dieser Frage ein einigermaßen gelassenes Urteil zu finden, weil ja alle Zeichen auf Sturm stehen oder auf Kollaps stehen. Und wenn man der Meinungsflut so ein bisschen folgt, auch auf X, dann kann man im Grunde nicht erwarten, dass es da nochmal eine Rettung gibt. Ich würde deshalb die Antwort vielleicht etwas anders ansetzen. Gerne. Und sagen, was kann man erkennen an der Entwicklung der letzten Monate und auch Jahre über das, was uns blüht in der Zukunft. Und ich denke, man kann ja eines ganz deutlich erkennen oder zweierlei ganz deutlich erkennen. Zum einen das, was man unter dem Stichwort Desindustrialisierung zusammenfasst. Und das ist ein Prozess, der ja gewollt ist. Also wenn Sie so wollen, die grüne Transformation ist im Kern Desindustrialisierung.
Die Growth,
und,
ja.
Das Erstaunliche an dieser Sache ist, dass sie im Grunde in aller Deutlichkeit auch formuliert wird, sodass sich im Grunde die Bürger, die Wähler nicht herausreden können, indem sie sagen, davon haben wir noch nie was gehört. Nicht fast täglich gibt es Nachrichten über Zehntausende von Stellen, die in Schlüsselindustrien gestrichen werden und Ähnliches mehr. Also das ist der eine Aspekt, der natürlich außerordentlich bedrohlich ist.
Darf ich da kurz reingrätschen, eine Zwischenfrage stellen?
Ja, gerne, natürlich.
Genau, weil was glauben Sie denn, was ist denn die Intention? Also was treibt denn jemanden um, tatsächlich bewusst ein Land zu schädigen? Also was steckt dahinter? Ist es nur Ideologie oder ist es eher Inkompetenz?
Ich glaube nicht, dass es Inkompetenz ist. Das wollte ich ja damit zum Ausdruck bringen, dass das in aller Offenheit auch ausgesprochen wird. Nehmen wir nur mal eine relativ harmlose Gestalt wie den jetzigen Umweltminister, der gerade vor einiger Zeit ja sehr, sehr deutlich wieder formuliert hat, was wir bisher nur von den Grünen kannten, er ist ja von der SPD, nämlich Deutschland geht voran. Deutschland geht der ganzen Welt voran. Wir zeigen der ganzen Welt, die völlig anders operiert in diesen Fragen, wie man es in Zukunft richtig macht, und alle werden am Ende uns folgen. Ja, also das ist die... Ja, kann man das Ideologie noch nennen? Ist es einfach Größenwahn? Aber das kennen wir, dieses Vorangehen wollen unbedingt der deutschen Politik. Und der Essayist Hans Magnus Enzensberger hat mal vor vielen Jahren schon die tolle Formel geprägt: Wir waren die Weltmeister im Bösen und wollen jetzt die Weltmeister im Guten sein. Ja, also wir wollen buchstäblich die ganze Welt retten. Das war ja der Gedanke der Umweltbewegung von Anfang an in Deutschland. Aber jetzt eben auch in der Industriepolitik, in der Klima- und in der Energiepolitik. Also das ist gewollt. Es ist nicht Inkompetenz. Das passiert nicht aus Versehen, sondern dahinter steckt ein klares Konzept. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist ja eigentlich nur die, bei den Grünen ist das nachvollziehbar, das ist der Kern ihrer, wenn man so will, ihrer Botschaften immer gewesen. Aber warum machen das SPD und CDU mit? Das ist eigentlich die große Rätselfrage. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es auch da ein parteitaktisches Kalkül gibt, dass man nämlich in Zeiten der Brandmauer im Grunde auf Mehrheiten nur noch kommen kann zusammen mit den Grünen und dass man sich mit ihnen nicht verderben kann. Das ist ein Aspekt, also dieser parteitaktische Kalkül. Und das andere, wenn man etwa auf die CDU guckt, kann man beobachten, und bei der SPD ist noch viel stärker, dass die seit Ewigkeiten schon unterwandert sind von Grünen. Ja. Sie haben jede Menge grüner U-Boote in der eigenen Partei. Und das heißt also, wo CDU draufsteht, ist lange schon nicht mehr CDU drinnen. Und bei der SPD ist es noch viel extremer. Also das ist sicher einer der wesentlichen Punkte. Was könnte dahinter stecken, außer Größenwahn? Ja, vielleicht an letztlich auch der Schuldkult, der dieses Gefühl, man müsste diese Position Deutschlands als Schlüsselmacht und größte Macht der Europäischen Union, man müsste das so weit ausbluten lassen, dass wir vielleicht dadurch die Nazizeit wieder gut gemacht haben. So irgendwas in dieser Art. Ich kann es mir nicht anders zurechtlegen. Aber wie gesagt, also, das Ganze wird eben überwölbt von diesen Größenwahn. Wir hätten die Lösung für das 21. Jahrhundert gefunden. Der Rest der Welt wird uns demnächst folgen.
Also bräuchten wir eigentlich Therapie?
Ja, richtig. Wir bräuchten Therapie. Leider Gottes ist es so, dass es nicht so viele Therapieplätze gibt. Und deshalb ja unsere Kultur in den letzten Jahren, und das war das Thema meines letzten Buches, Zurück zur Normalität, unsere Kultur ist deshalb dazu übergegangen, die Menschen, die bisher als therapiebedürftig galten, für normal zu erklären und zu sagen, das ist auch nur ein Lebensstil. Ja, das ist ein Lebensstil neben anderen. Also das Pathologische wird normalisiert, so wie umgekehrt das Normale pathologisiert wird, also das normale bürgerliche Leben. Und damit sind wir praktisch mitten in der Kulturrevolution. Also das hängt alles sehr, sehr eng zusammen. Wokeness, grüne Transformation,
78 und auch Geschlechter,
die Antifa, wie soll man sagen, wieder gut, also nachträglicher Kampf gegen den Faschismus. Das hängt alles sehr, sehr eng zusammen.
Sind das nicht die Anzeichen auch für das Ende einer Zivilisation, diese spätrömische Dekadenz, dass man dann das Exotische als normal anerkennt und dass man dann sich ins Extreme begibt? Ist es nicht irgendwie der Anfang vom Ende?
Es hat auf jeden Fall Züge der Dekadenz, da gibt's gar keinen Zweifel. Das ist ja auch schon frühzeitig erkannt worden, wenn Sie so wollen, von Oswald Spengler bis Guido Westerwelle. Ja, es gab's diese Diagnose ja schon, die ja auch richtig ist, die auf jeden Fall richtig ist für eine gewisse politisch-mediale Elite. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass nach wie vor die Mehrheit der Bevölkerung völlig normal tickt.
Absolut. Es ist eine Minderheitenmeinung eigentlich, die nur verstärkt wird durch die öffentlich-rechtlichen Medien und durch die Medienhäuser generell. Also ich kenne wenige Menschen, die gendern oder die an mehr als zwei Geschlechter glauben.
So ist es. Und hier kommt dann eben, Ihr Hinweis auf die öffentlich-rechtlichen Medien ist da wirklich einschlägig. Hier kommt eben dann die Schweigespirale ins Spiel, die ja seit Jahrzehnten schon gut untersucht wird und die immer noch richtig ist, dass nämlich tatsächlich aufgrund dieser medialen Wirklichkeit bei der Mehrheit der Eindruck entsteht, sie seien in der Minderheit und sich deshalb gar nicht mehr äußern oder nicht öffentlich jedenfalls äußern. Das erklärt sehr, sehr vieles. Nicht nur die Obrigkeitshörigkeit, die berühmt-berüchtigte der Deutschen, sondern eben auch diese Dynamik der Schweigespirale erklärt, glaube ich, sehr, sehr viel, was eben den Effekt hat, dass kleine radikale Minderheiten neue Normalitäten verkünden können. Und so wird es ja auch ausdrücklich gesagt, die bürgerliche Normalität, also das, was die meisten normalen Menschen leben, gilt als toxisch, neues Lieblingswort der Woken. Und auf der anderen Seite will man jetzt eine neue Normalität definieren und prägen. Ja, wie gesagt, wir warten, Sie, glaube ich, genau wie ich ja, darauf, dass die Leute da mal Widerstand leisten und sagen, nicht mit mir. Ich denke, da gibt's auch Hinweise darauf. Also ich bin nicht pessimistisch, ich bin nicht pessimistisch. Aber es wird ein langer, langer Kampf mit diesen, ja, was sind das, ungeistigen Formationen, die mittlerweile unsere Kultur prägen und eben leider Gottes immer tiefer durchschlagen in die Wirtschaft und damit unsere Existenz gefährden.
I think that right now we are at a decision-making point and very close to a recession. And I'm worried about something worse than a recession.
You simply flooded the system with money.
Yes, we did. That's another way to think about it.
Where does it come from? Do you just print it?
We're making the United States the Bitcoin superpower, the crypto capital of the world, and the undisputed leader in artificial intelligence. We're leading China by a lot.
Ja, die Frage ist ja tatsächlich, Covadis Deutschland, also wo geht die Reise hin? Sie sagen jetzt, Sie sehen schon Licht am Ende des Tunnels, Sie haben da Hoffnung. Wo sehen Sie denn da schon Verbesserungen oder Erkenntnisse oder Menschen, die dann dagegen aufbegehren?
Naja, es gibt ja zunächst einmal das unbezweifelbare Faktum, dass die mittlerweile größte Partei nur durch die Brandmauer von der Politik ferngehalten werden kann, einer Politik, die das dann kontrollieren, steuern oder Alternativen bieten würde. Das ist das eine. Zum anderen gibt es Leute, denen, und zwar glaube ich sehr zahlreich, Leuten, denen es genauso geht wie mir persönlich, nämlich die in den letzten Wahlen, in mehreren Wahlen schon, immer wieder verzweifelt versucht haben, bürgerlich zu wählen und dann die Parteien durchprobiert haben. Nicht? Also man hat dann mal die FDP gewählt, um wieder zu erwachen mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Dann hat man die CDU gewählt und noch am ersten Tag nach der Wahl oder vor der Wahl hört man, noch, links ist vorbei, man atmet auf und schon einen Tag später ist alles wieder beim Alten. Das heißt, es gibt eine Menge, glaube ich, von bürgerlichen Wählern, die verzweifelt nach der Stelle suchen, die man ankreuzen könnte auf dem Wahlzettel, um eine andere Politik in Gang zu bringen. Denn man darf auch nicht vergessen, dass die Alternative für Deutschland für viele, wohl die meisten bürgerlichen Wähler, keine Wahlalternative ist. Nicht? Dieser braune Rand, den diese Partei nach wie vor hat, stößt die meisten bürgerlichen Wähler ab. Aber was dann? Was wollen sie tun? Aber sie sind da. Ja, sie sind da. Und es gibt ja dann auch immer wieder Ansätze zu einer neuen Partei, wie dieses Team Freiheit beispielsweise, die, das sich offenbar zunutze machen will, dass die FDP sich völlig in die Dekadenzsachgasse selbst manövriert hat. Ja, man muss abwarten, man muss abwarten. Aber die Bewegung ist da und auch der Widerstand gegen die Wokeness, glaube ich, wird immer stärker, gerade auch bei Jugendlichen, was mich besonders optimistisch stimmt.
Ja, ja.
Also ich habe sicher auch meine vier Kinder ein bisschen indoktriniert, aber an denen prallt das alles ab. Und so wie ich das mitkriege von vielen anderen jüngeren Leuten, ist es ganz genauso, die schütteln den Kopf, machen sich lustig über unsere offizielle Kultur, erst recht machen sich lustig über unsere Politik, über unsere Politiker, die ja wirklich auch zum Weinen und zum Lachen sind. Ja, und insofern gibt's da, glaube ich, ein enormes Widerstandspotenzial, das sich nur schlecht artikulieren kann und vor allem schlecht organisieren kann. Denn es war schon immer das Problem der Bürgerlichen, dass sie den Linken hier unterlegen waren, in der Organisation, ja, im Auftreten, in der Öffentlichkeitswirkung. Und das sehen Sie auch heute noch in Talkshows, wenn irgendein bürgerlicher Alibi Mann da mal eingeladen wird, neben vier knallharten Linken, dann ist es meistens der, der am schlechtesten artikuliert ist, also der am wenigsten in der Lage ist, rhetorisch mal zu dominieren. Das ist ein uraltes Problem der bürgerlichen Gesellschaft. Die Linken haben da ihre ganz in der Wortpolitik ihre ganz großen Vorteile.
Ja gut, und die linken Narrative klingen ja auch viel interessanter, spannender, ne? Es ist so ein Honigtopf, ne? Alles wird bezahlt, der Staat kann sich um alles kümmern und das Füllhorn der Steuergelder wird ausgeschüttet und die bösen Reichen, die zahlen dafür, die werden wir zur Melkkuh umgestalten. Dahingehend ist es natürlich immer sexier, sowas zu verkaufen, als dann zu warnen, zu mahnen und zu sagen, man muss den Gürtel enger schnallen. Das ist schon klar. Sie hatten die Brandmauer erwähnt. Glauben Sie, dass die Brandmauer fällt? Weil die Brandmauer, da sind wir, glaube ich, uns auch einig, ist ja so eine Art Lebensversicherung für die Grünen, für die SPD, um noch überhaupt mit sozusagen in Regierungsverantwortung zu kommen.
Ich meine, Ihre allererste Frage, Herr Friedrich, Quo vadis Deutschland, kann man eigentlich nur durch die Antwort auf diese Frage einigermaßen definitiv beantworten. Alles hängt daran, ob sich jetzt tatsächlich eine Einheitspartei bildet, die von der CDU bis zu der Linken reicht. Oder ob, und das würde bedeuten, so wie Sie es gerade richtig formuliert haben, dass die Brandmauer, wenn man so will, der letzte Garant einer überhaupt Mehrheitsbildung gegen die AfD ist. Oder wird man immer kleine, aber weitergehende Schritte pragmatischer Kooperation oder Zusammenarbeit in Einzelfällen mit AfD finden, dass AfD mal einen Antrag macht, der offensichtlich vernünftig ist und dem man dann doch auch mal zustimmt. Hin und wieder gibt es auf niederen Ebenen der Politik. Man muss es abwarten. Mit diesen Leuten, die jetzt am Ruder sind, wird das nicht passieren. Das ist vollkommen klar. Denn die haben ihre politische Identität verknüpft mit der Brandmauer. Also Leute wie Merz, die sagen, ich bin die Brandmauer. Also ich bin es selbst persönlich. Ja. Und das gilt natürlich für die anderen in der politischen Elite auch. Und auch bei den öffentlich-rechtlichen Medien sieht man das ja auch sehr, sehr deutlich, dass jedes kleine Ritzen an der Brandmauer als Verrat, als Teufelei betrachtet wird.
Ja, aber ist ja auch klar, weil die wissen ja genau das, was ihnen blüht, wenn die AfD tatsächlich irgendwo in Regierungsverantwortung kommt, weil sie wollen ja den Medienstaatsvertrag kündigen. Dann geht's denen natürlich an den Ast sozusagen, auf dem sie sitzen.
Also ich persönlich habe jetzt schon seit vielen, vielen Jahren auch auf die berechtigte Frage, wenn Sie, Herr Bolz, ständig rumjammern, was könnte man denn konkret tun? Das ist eine berechtigte Frage. Ja. Habe ich ja immer gesagt, also ein konkreter Ansatzpunkt, wo ich eine Chance sehe, dass wir mit unserem bürgerlichen Widerstand Erfolg haben, sind tatsächlich diese 18,36 €. Weil das ist so lächerlich. Also die Begründungen für diesen Zwangsbeitrag, wie halt, wenn man das Demokratieabgabe oder so ähnlich.
Ja, genau.
Die Begründungen dafür sind so absurd, sie sind so lächerlich, dass man hier wirklich weiter den Hebel ansetzen könnte. Das wäre notwendig. Und das Zweite ist diese einzige gute Idee der CDU aus den letzten Jahren, nämlich 551 Fragen an die Non-Governmental Organizations, die in Wahrheit natürlich, wie sagt man in Amerika, Gongos sind, also Governmental Organized Non-Governmental Organizations, also die werden von der Regierung finanziert.
Ne? Genau.
Und wenn man das transparent machen würde, wenn man den Leuten mal deutlich machen würde, dass die Figuren aus der Tagesschau, die als Repräsentanten der Zivilgesellschaft auftreten, im Grunde von der Regierung bezahlt werden. Ich glaube, das wäre doch ein enormer Aufklärungseffekt. Und wenn man sich befreien könnte von der Zwangsabgabe der Öffentlich-Rechtlichen, dann würde das, denke ich, auch zu einem enormen Aufklärungseffekt führen. Und die Öffentlich-Rechtlichen müssten versuchen, sich auf dem Markt zu behaupten. Und das können sie nicht weiter als Propagandamaschine der Regierung.
Ja, Das stimmt tatsächlich. Da wäre die freie Marktwirtschaft auf jeden Fall heilsam, dass dann hier auch mal Konkurrenz wieder auf den Markt kommt und nicht 9 Milliarden Zwangsgebühren jedes Jahr über sie ausgeschüttet werden und sie können machen und tun, was sie wollen und sind eigentlich nur Klaköre der Macht. Das sehe ich absolut genauso. Da würde mich natürlich auch die Meinung von dir, lieber Zuschauer, interessieren. Lasst uns mal in den Kommentaren wissen und wenn euch das Gespräch jetzt schon gefällt, gerne Daumen nach oben kräftig teilen mit Freunden, Bekannten oder auch denjenigen, die vielleicht im ÖRR arbeiten und gerne auch ein Abo dalassen. Das freut mich immer, weil über 30%, die hier zuschauen, haben gar kein Abo und es würde natürlich mich freuen, wenn es immer mehr werden, die aufwachen. Herr Bolz, ja, jetzt die AfD sieht ja so aus, als ob die tatsächlich jetzt bei der nächsten Bundestagswahl die stärkste Partei wird. Wenn die Brandmauer fällt und die AfD kommt in Regierungsverantwortung, vielleicht sogar erst in Sachsen-Anhalt am 6. September mit Herrn Siegmund, der wahrscheinlich so Richtung 42-43% geht, dann haben wir wahrscheinlich tatsächlich einen Scheidepunkt in der Geschichte Deutschlands. Dann werden wir zum allerersten Mal eine AfD-Regierung sehen. Vielleicht wird man noch irgendwas aus dem Hut zaubern, um da irgendwie was zu verhindern. Ich finde die Brandmauer generell nicht demokratisch. Das ist so meine Meinung. Und die Demokratie heißt auch, dass vielleicht die Falschen gewählt werden. Das ist halt so. Ich bin auch nicht ein Freund von Grün und Links und trotzdem werden sie gewählt. Und trotzdem würde ich nicht sagen, ich will eine Brandmauer sehen. Da glaube ich einfach an den demokratischen Wettkampf. Und auch in einer pluralistischen Demokratie müssen auch andere Meinungen akzeptiert und ertragbar sein. Was glauben Sie, würde die AfD tatsächlich was verändern? Also würde die enttäuschten Wähler befriedigen oder wird sich rein gar nichts ändern? Wäre das bloß das Gleiche nur in Blau?
Das ist eine extrem hypothetische Überlegung, da würde sich schon sehr, sehr viel ändern und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise. Es würde Unsinn gestrichen. Und es wird so viel Unsinniges gemacht mit Regierungsgeldern, dass also auch ein Laie wie ich könnte unendlich viel Positives tun, wenn ich mal ein paar Tage lang souverän wäre. Und nicht indem ich eigene Ideen ins Spiel bringen würde, sondern ich würde einfach streichen,
bestehendes,
Entwicklungshilfe, irgendwelche NGOs, Unterstützung. Man könnte unendlich viel Blödsinn streichen, die ganzen Beratungsstellen, die ganzen Beauftragten für XY, alles Schwachsinn und schlimmer als Schwachsinn, gefährliche Propaganda. All das könnte man streichen und damit wahnsinnig viel Geld sparen und damit auch unsere Kultur befreien, hin wieder zu auch Meinungsfreiheit. Und also insofern könnte man sehr, sehr viel ändern, ohne dass man dafür ein genialer, charismatischer Politiker sein müsste. Das ist gar nicht notwendig. Wir haben so viel Schwachsinn gewissermaßen auf Regierungsniveau gehoben, dass man allein mit gesundem Menschenverstand unendlich viel Gutes erreichen kann. Mhm. Aber dass ich so pessimistisch bin, dass wir das in absehbarer Zeit schon erreichen, das hängt eben damit zusammen, dass die AfD nicht als Partei betrachtet wird, sondern als dämonische Macht, als Teufelsmacht. Ja. Und das ist ja die fatale Entwicklung in unserer Politik und Öffentlichkeit und Kultur der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass wir eine manichäische Spaltung in Gut und Böse mittlerweile haben. Nicht umsonst spricht man ja seit Jahrzehnten schon von den Gutmenschen. Und wenn es Gutmenschen gibt, gibt es wahrscheinlich auch Bösmenschen. Und diese Bösmenschen sitzen alle in der AfD oder sind mit ihr irgendwie assoziiert. Und das bedeutet eben den Dämon, den Teufel, mit dem kann man nicht diskutieren, sondern den muss man austreiben. Und das ist buchstäblich, die Brandmauer ist Exorzismus. Ja, also das ist der Versuch der Teufelsaustreibung. Und das bedeutet natürlich, nichts ist unwahrscheinlicher als ein Dialog. So etwas kann nur, also auf der obersten Ebene, da wo die großen Entscheidungen fallen, auf der unteren Ebene, was weiß
passiert
ich, ein Kreistag, da sieht's ganz anders aus. Die kennen sich, die Leute, sie wissen, es geht um Sachprobleme, die sie konkret jetzt lösen müssen für ihre Gemeinschaft, für ihre Gemeinde. Da sieht es ganz, ganz anders aus. Aber die obere Elite, die politisch-mediale Elite hat sich völlig abgeschottet von den Wählern, aber auch von den eigenen Mitgliedern. Nicht? Also nehmen Sie nur als Beispiel mal die CDU mit Merz. alle finden Merz furchtbar, oder nicht alle, aber alle, viele, die noch bei Trost sind, finden Merz furchtbar. Und zwar nicht nur die Bürger, die Zahlen kennen wir, katastrophal für Merz, sondern auch die eigenen Parteimitglieder finden ihn eigentlich schrecklich, aber sie haben natürlich Angst, sich anzulegen mit den Parteioberen oben. Und deshalb bleibt das alles unter dem Teppich. Aber wie gesagt, es gibt Vernunft. Also selbst in der CDU gibt es Vernunft. Und aber auch da wieder die Frage, wie kann man das zum Ausdruck bringen, wie kann man das artikulieren? Innerhalb der Parteienlandschaft hängt es natürlich letztlich an charismatischen Figuren, die dann auftreten und sagen, so geht's nicht weiter, ich trete an gegen Merz, ich mache das so, wie damals das Lafontaine gemacht hat gegen Scharping. Ja, das war, man mag von den Leuten halten, was man will, spielt keine Rolle, aber einfach mal zu sagen, so geht's nicht weiter, das ist alles Mist, alle halten es für Mist, niemand traut sich zu sagen, ich sage es. Ja, das ist ein, im Grunde innerhalb der Parteienwelt die einzige Möglichkeit, dass es zu einer Korrektur kommt. Aber wenn Sie die CDU nehmen, die Alternative wäre ja, es wird noch doller mit Günther oder mit Wüst. Also es geht rein in Richtung Grün. Und also insofern habe ich da wenig Optimismus. Das Ganze ist ein Prozess, der nicht von den Parteien ausgeht, glaube ich, der uns retten wird.
Okay, okay. Glauben Sie, es wird Neuwahlen geben, bevor es zur nächsten Bundestagswahl kommt?
Ja, das kann man nur hoffen.
Das wäre ja ein
grauenhafter Gedanke, wenn sich das jetzt noch 3 Jahre weiter hinziehen würde. Wir haben es allerdings eben mit einem Kanzler zu tun, dessen einziger Sinn ja darin besteht, diese 4 Jahre durchzuhalten. Das macht es erheblich schwieriger, so etwas zu produzieren wie eine Bruchsituation, weil Merz alles zugeben wird, alles tun wird, was die SPD verlangt, um einfach diese 4 Jahre durchziehen zu können, egal wie die Umfragewerte sind, das ist völlig gleichgültig. Und das gilt für viele andere Regierungspolitiker auch, die einfach nur diese 4 Jahre durchziehen wollen, in der Erwartung eines Wunders oder in der Erwartung einer gigantischen Katastrophe, die dann wieder dazu führt, dass die Menschen zur Autorität hin schützend sich bewegen. Und so sieht es auch tatsächlich aus. Also damit muss man mindestens so sehr rechnen wie mit Neuwahlen, dass wieder irgendetwas pandemieartiges, Krieg irgendwo ausbricht, sodass sich die armen Deutschen wieder versammeln hinter ihrer Regierung. Also das ist mindestens so wahrscheinlich wie eine Neuwahl, würde ich sagen.
Zu befürchten. Kann man oder muss man eigentlich als überzeugter Demokrat der AfD Erfolg wünschen? Weil wenn die auch dann scheitern sollte, wenn sie in Regierungsverantwortung kommen sollte, dass dann eigentlich, ja, wenn sie dann auch scheitern würden, wenn sie nur eine Partei wie alle anderen wäre, dass dann die Menschen komplettes Vertrauen in die parlamentarische Demokratie verlieren?
Ich würde sagen, ja, aus dem einen fundamentalen Grund, dass die meisten Wähler der AfD Protestwähler sind. Mhm. Und dieser Protest kann offensichtlich nur weiter sich artikulieren, indem diese Partei gewählt wird. Ja, denn der Versuch des Neinsagens, den ich gemacht habe, das letzte Mal genauso wie Tausende, Hunderttausende andere auch, indem sie die CDU gewählt haben, das funktioniert nicht. Das wissen wir jetzt. Man kann nicht Nein zur jetzigen Politik sagen, indem man die CDU wählt. Ja. Und deshalb gibt's kaum Alternativen als eben diese Alternative für Deutschland. Aber wohlgemerkt als Protestwahl. Damit unterschreibt man nichts von dem, was da einige Leute von denen fordern, Stichwort Remigration oder was auch immer, gar nichts, sondern es soll nur heißen Nein. Nein zu dem, was in den letzten Jahren abläuft und was uns in den Abgrund treibt, der Ausgangspunkt unseres Gesprächs heute. Ja. Also insofern kann man der AfD da wirklich Glück wünschen im Sinne von noch stärkerer Artikulation des Protests, sodass am Ende vielleicht dann doch verantwortliche Leute sagen, okay, so geht es mit unserer Politik nicht weiter. Also mit unserer CDU-Politik nicht, mit unserer SPD-Politik geht es so nicht weiter. Die FDP hatte ja jetzt den Versuch gemacht, ich glaube, es ist auch schon wieder gescheitert, wie soll man sagen, eine 180-Grad-Wende hinzulegen. Aber im Grunde müssen wir ja darauf hoffen, dass es vernünftige Leute gibt, die irgendwann mal sagen, so jetzt ist die Schwelle erreicht, wir können nicht einfach so weitermachen, wir müssen als CDU eine neue Politik machen, als SPD müssen wir eine Arbeiterpolitik machen und nicht eine Arbeitslosen- und Arbeitsverweigererpolitik. Also, aber das sind Appelle, wie Sie merken, eigentlich für einen Wissenschaftler unangemessen, aber im Grunde ist das die Hoffnung, die man vielleicht haben darf.
Ja, aber die Hoffnung stirbt ja meist zuletzt. Die Frage, die man sich vielleicht auch stellen sollte, ist unser Parteiensystem überhaupt noch zeitgemäß? Also wir erleben die Digitalisierung, eine Revolution auf einem technologischen Niveau mit künstlicher Intelligenz. Wir sehen eine geopolitische Umschichtung von einer unipolaren Welt in eine multipolare Welt. Und das ist so viel im Gange. Ist diese Parteienkonstellation, die wir da haben mit diesen Parteien, überhaupt noch sozusagen en vogue, trendy?
Also ich persönlich war immer ein Anhänger des Mehrheitswahlrechts, also beispielsweise des englischen Systems. Nicht, weil ich dann vermute, dass es mehr intelligente und gebildete Politiker gibt, sondern einfach, weil dann das Nein-Sagen besser möglich ist. Und ich bin nicht sicher, ob es eine bessere Herrschaftsform als die Demokratie überhaupt geben kann. Ich glaube es eigentlich nicht. Und diese berühmten Sätze, ich glaube auch von Churchill, dass die Demokratie eine schlimme Regierungs- und Herrschaftsform ist, aber immer noch die beste von allen Schlimmen, das ist eigentlich auch meine Auffassung. Das heißt, man könnte vielleicht an dem Wahlrecht etwas ändern in Richtung Mehrheitswahlrecht. Es ist ja auch ein Skandal, dass Leute, die mehrheitlich gewählt worden sind in ihren Wahlkreisen, gar kein Bundestagsmandat bekommen
haben. Wegen Liste.
Ja. Unfassbar. Und Liste ist praktisch ein Stichwort für Kungelei der Eliten, der politischen Eliten. Da liegt alles im Argen. Aber ich sehe eigentlich da wenig Chancen, irgendetwas zu ändern, auch an der Struktur der Parteien. Aber die Wähler werden sich immer häufiger die Frage stellen, hat das, was da draufsteht auf der Partei, CDU, SPD oder so, hat das überhaupt noch etwas mit dem zu tun, was diesen Namen irgendwann mal geprägt hat und sinnvoll gemacht hat? Also wenn Sie dran denken, dass Leute wie Wüst und Günther öffentlich sagen, die CDU ist keine konservative Partei. Das ist dann, da muss man dann sagen, warum soll ich dann als Arbeiter oder als Arbeitnehmer die SPD wählen, die CDU wählen? Und genauso die SPD, warum sollen dort Arbeiter oder Angestellte die SPD wählen, die sich gar nicht mehr für diese Gruppe interessiert? Also das sind so Entwicklungen, die ich mir erhoffe und die ich glaube auch zum Teil wahrnehmen kann, dass die Leute, gerade auch aufgrund der neuen Medien übrigens, natürlich vor allen Dingen, wie soll man sagen, doch aus dem Griff von ARD und ZDF sich allmählich lösen. Vielleicht nicht die ganz Alten, wie meinesgleichen, aber die Jüngeren, mich hat es immer optimistisch gestimmt, wenn ich festgestellt habe, dass meine eigenen Studenten und auch meine Kinder gar nicht mehr Fernsehen.
Ja, null.
Finde ich unglaublich positiv, großartig. Und Vielzahl der Quellen der Informationen, egal welcher Unsinn da auch mit reingestreut wird, das ist die große Alternative. Und dann kann eine Partei sagen, okay, ich mache euch ein Angebot, wählt uns, wir wählen sie. Und nach 4 Jahren oder auch früher schon können wir sagen, nein, das ist Unsinn, wir wollen was anderes. Also dass diese Chance eben, Sie merken, ich komme immer wieder auf dieses Thema Nein sagen, dass man die Möglichkeit hat, zu einer Politik, die implementiert worden ist, Nein zu sagen und darauf dann etwas folgt, nämlich eine alternative Politik, eine andere Politik, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Fehler können die Politiker immer machen, werden sie auch immer machen, aber dass die Bürger diese Fehler dann erkennen, bewerten und etwas anderes erfolgreich fordern, das haben wir verloren. Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Und ich glaube nicht, dass das ein technisch-institutionelle Schwierigkeit ist.
Aber was sagt es denn über unser politisches System oder über die Politiker, über die Protagonisten der Politik aus, wenn sie mit So Done oder auch mit anderen NGOs Bürger, die vielleicht kritisch sind, mit Strafanzeigen übersäen, wenn dann Hausdurchsuchungen stattfinden, weil man jemanden kritisiert, Geldstrafen gezahlt werden müssen wegen Lackaffe, Lügenfritze, Schwachkopf oder was auch immer. Also sind es nicht die letzten Rückzugsgefechte? Sind sie nicht irgendwie verweichlicht und empfindlich und man möchte noch versuchen, irgendwie hier den Leuten zu zeigen, hey, ich bin hier eigentlich der große Zampano, ich bin Politiker, ich bin besser als du. Also so ein bisschen Animal Farm von George Orwell.
Ganz genau. Orwell ohnehin aktueller denn je, das ist vollkommen richtig. Ich denke, genau wie Sie, dass es eigentlich ein Symptom der Schwäche ist. Ja, also so wie ja auch dieses Um-sich-Schlagen der Politiker in den letzten Jahren, dieses Rabaukentum, verbale Rabaukentum, dass das eigentlich alles Zeichen von Schwäche sind. Und was man natürlich erreichen will, ist die Einschüchterung kritischer Bürger, das ist vollkommen klar.
Also bestrafe einen, erziehe Hunderte oder Tausende.
Ganz genau, das ist vollkommen richtig. Mhm. Und das funktioniert ja auch, das muss man ja auch sehen.
Absolut.
Es funktioniert sehr, sehr gut. Und das nun wiederum entfernt uns immer weiter von Aufklärung oder von kritischer Öffentlichkeit. Wir haben wahrscheinlich auch ein Stadium erreicht, in dem wir die unaufgeklärteste Regierung überhaupt seit dem Zweiten Weltkrieg haben und die im Grunde jedem Versuch von Aufklärung ein Maximum an Widerstand entgegensetzt. Ja, das lässt allerdings auch die Möglichkeit offen, dass Menschen, die das wahrnehmen, raffinierter werden und intelligenter werden. Es gibt einen fantastischen Aufsatz von Leo Strauss, das mit dem Titel Persecution and the Art of Writing, das heißt auf Deutsch etwa Verfolgung und die Kunst des Schreibens. Und die These von Strauss ist, es gab ja früher auch schon Phasen der Inquisition, der Unterdrückung, der massiven Zensur. Und das hat viele Menschen raffinierter, intelligenter gemacht. Ja, also man lernt dann, sich noch raffinierter und intelligenter auszudrücken, wenn man nicht vollständig resigniert. Ja? Also wenn man seine Kritik übt, dann macht man es auf irgendwie sehr subtile Art und Weise, wenn man nicht sich endgültig einschüchtern lässt. Und das könnte natürlich auch hilfreich sein. Ich sehe das auch gerade bei X, bei vielen Accounts, die einfach auf sehr raffinierte Weise die heftigste Form von Kritik artikulieren. Das sind nicht nur Juristen, die genau wissen, wie weit sie gehen können, sondern das sind Menschen, die halt genau das wissen. Die warten nur darauf, dass ich eine bestimmte Schwelle erreiche, um das zu inkriminieren, was ich sage, und mir irgendwie auf den Wecker zu gehen. Und die lernen daraus und werden intelligenter, raffinierter. Das könnte zu einer neuen Rhetorik der Regierungskritik führen. Und ich glaube, das ist für diese Elite, die ja nur eine Positionselite ist und nicht eine Leistungselite da oben in der Regierung, für die ist das, glaube ich, noch bitterer als frontale Angriffe. Ja, also es gibt schärfere Kritik an Merz oder an Frau Baas als das, was da mit solchen Formeln wie Lügenfritze oder so ausgedrückt wird. Man kann viel, viel härter treffen, ohne dass man sich selber verletzbar macht.
Aber was sagt das denn über eine Gesellschaft aus, Herr Bolz, wenn jemand nachweislich gelogen hat, also wirklich gelogen hat, und man darf ihn nicht als Lügner oder Lügenbold bezeichnen? Ist da nicht irgendwas aus dem Ruder gelaufen? Also ist das nicht irgendwie pathologisch?
Also die Politiker haben ja die Lizenz zu lügen. Und deshalb wäre es eigentlich angemessen, dass sie das einräumen, dass so etwas passiert. Sie haben ja immerhin die Möglichkeit, mit Platon wohlgemerkt zu sagen, das war eine weise Lüge. Also ich habe gelogen in eurem eigenen Interesse, ja, weil ich es gut mit euch meine und ich weiß, ich konnte euch in dem Augenblick die Wahrheit nicht zumuten und, und. Also es gibt da die tollsten Möglichkeiten.
Ja, zum Beispiel, aber ich möchte da kurz erinnern an Steinbrück und Merkel, kommt mir da immer in den Kopf, wie sie vor die Kamera getreten sind und gesagt haben, ihre Einlagen sind sicher. Das war natürlich reine Augenwischerei, um eine Beruhigungspille, um die Menschen zu beruhigen. Natürlich war das eine Lüge.
Natürlich, klar. Ja. Also diese weißen Lügen sind weit verbreitet. In der AIDS-Geschichte hat mal im Guardian wohlgemerkt, also dem Vorzeigemedium der Linken in England, im Guardian ein Reporter geschrieben, Government lied and I am glad. Also die Regierung hat gelogen und ich freue mich drüber. Ich bin dankbar gewissermaßen. Das ist, glaube ich, auch die Haltung vieler Journalisten in ARD und ZDF, die auch dankbar sind für die Lügen der Regierung, die das, wie soll man sagen, dieses Potjomkinsche Dorf aufrechterhalten, was da aufgebaut wird tagtäglich. Ja, das ist ein Problem, aber dass das dann inkriminiert werden kann, also wenn man darauf hinweist, das ist doch eine Lüge und dieser Mann lügt regelmäßig und notorisch, ja, das ist ein Skandal. Also dieser Majestätsbeleidigungsparagraf ist eine Katastrophe. Und der Name, dieser Paragraph nennt sich selbst natürlich anders, aber es ist ein Majestätsbeleidigungsparagraph und das macht ja deutlich, in welche Zeit das zurückweist. Im Grunde in eine Zeit der Despotie. Und wir haben es mit einer schleichenden, sanften Despotie zu tun. Also in unendlich vielen Fällen. Und das zeigt sich gerade daran, dass man nicht mehr weiß, was man sagen darf. Das ist ein explizites Merkmal von despotischen Systemen. Wenn man unsicher ist oder nicht mehr genau weiß, darf ich das sagen oder darf ich es nicht sagen. Wir wären ja mittlerweile dankbar, wenn es ein Schwarzbuch der Regierung gäbe, in dem alle bösen Ausdrücke mit Strafe hinten dran, 500 Euro für das und so weiter, dann könnte man selbst nachblättern, ob ich das sagen darf. Aber nein, es ist vollkommen unklar, was man sagen darf und was nicht. Und die Gerichte sind leider Gottes alles andere als unabhängig in dieser Frage.
Ja, durch den Marsch, durch die Institutionen sind halt viele Schaltpositionen jetzt auch bestückt worden mit vielleicht eher ideologischen Genossen. Jetzt sind Sie selber ja Opfer eines unangenehmen Hausbesuchs geworden. Was hat das mit Ihnen gemacht? Sind Sie jetzt vorsichtiger geworden? Hat man Sie jetzt sozusagen eingekastelt?
Eingekastelt ist eine Metapher, die lasse ich mal weg, aber eingeschüchtert schon.
Also sind Sie jetzt vorsichtiger bei dem, was Sie schreiben oder posten?
Ja, eindeutig. Mhm. Also das ist eindeutig so. Also es gibt diese Zensur im Kopf, nicht? Diese Schere im Kopf.
Krass, ja.
Eindeutig. Und ich überlege tatsächlich bei allem, was in diese Richtung geht, ob ich da wieder mit einem neuen Hausbesuch rechnen muss oder nicht. Sicher sein kann man trotzdem nicht. Ja? Also das lässt sich ja frei variieren und frei interpretieren, was da bestimmte Majestäten beleidigt und was nicht. Vor allen Dingen, nachdem ich jetzt diese eine Interpretation, juristische Interpretation gehört habe, eine bestimmte Äußerung, ich glaube, Lügenfritze sei geeignet, die Aggression von Gleichgesinnten zu stärken oder weiter aufnudern zu lassen. Mhm. Also eine absurdere juristische Erklärung habe ich überhaupt noch niemals gehört. Aber das scheint alles möglich zu sein. Und insofern, ich kann es nur noch mal sagen, das ist eigentlich ein Zeichen von despotischen Systemen, wenn man nicht weiß, was man sagen darf, ohne dass die Polizei am nächsten Morgen vor der Tür steht.
Hat es Sie zum Grübeln gebracht nach dem Motto, in was für einem Land leben wir eigentlich? Oder hatten Sie auch überlegt, okay, das war's, ich gehe, weil Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Ich möchte weiterhin sagen können, was ich denke.
Also meine Reaktion oder das, was mit in mir passiert ist in diesem Augenblick, war eigentlich der andere. Nämlich, wow, es ist genauso, wie ich es mir ausgedacht habe. Also ich habe nur nicht damit gerechnet, dass ich selbst drankomme. Mhm. Ich dachte immer, ich sei vorsichtig genug und witzig, ironisch, parodistisch genug, sodass man immer sagen kann, das ist ja nicht ernst gemeint. aber das Bild, was ich von unserer Gesellschaft hatte, also Richtung Orwell, manchmal auch Richtung Kafka, dieses Bild hat sich in dieser Sekunde als hundertprozentig wahr bestätigt. Und insofern war das natürlich schon für mich auch sehr lehrreich.
Okay, spannend. Ja, aber man hat ja wohl jetzt auch das erreicht, dass man sie ein bisschen ja vielleicht auch mundtot gemacht hat, beziehungsweise dass sie jetzt da ein bisschen vorsichtiger sind. Also hat ja eigentlich dann diese Seite gewonnen oder das erreicht, was sie erreichen wollten. Keine vielleicht Kritik mehr, keine Häme mehr, kein Spott mehr über die Majestät Majestäten, gibt's ein Plural, gibt's da Monarchen, genau. Also das ist ja schon krass eigentlich. Also auch das sagt ja über ein Land etwas aus, finde ich, wenn jetzt ja solche Maßnahmen gezogen werden, um die Menschen einzuschüchtern, um Kritik, vielleicht auch berechtigte Kritik, einfach ja mundtot zu machen.
Also sagen wir mal so. Ich habe ja übrigens unendlich viele Freunde und Bekannte, die mir wohlgesonnen sind, verloren Absolut. Dadurch, dass ich mich rausgekauft habe.
Gewissermaßen okay, interessant.
Ja, und die alle natürlich fest damit gerechnet haben, dass ich bis zum Schluss drin bleibe und bis dann Freispruch kommt. Ein Freispruch durch Vernunft, ja, erfolgt irgendwann.
Ja, ja.
Aber ich habe die Situation anders eingeschätzt. Und nehme ich als viel gefährlicher und habe mich deshalb rausgekauft aus der ganzen Geschichte. Also wie gesagt, dadurch habe ich sehr viele Bekannte und Freunde, wohlgesonnene Menschen frustriert und verärgert oder verloren. Aber ich habe es getan mit Rücksicht auf meine Familie.
Ja, klar.
Und ich konnte das einfach denen nicht antun, dass wir über Monate oder gar Jahre hinweg irgendwie auf Prozesse warten mit unsicherem Ausgang. Und genau das wäre es nämlich auch gewesen. Ich hätte wahrscheinlich anders operiert, wenn ich ein Single gewesen wäre.
Okay.
Ja, wenn ich einfach nur für mich selbst hätte denken oder entscheiden müssen, hätte ich vielleicht anders entschieden. Und ein guter bekannter Freund hat mir gesagt, ja, sind Sie denn verrückt? Sie hätten der Held werden können. Ja, wer lässt sich denn so eine Chance entgehen, der Held der Meinungsfreiheit zu werden? Mir war das schon klar, dass es da gewisse Entwicklungsmöglichkeiten gegeben hätte, aber der Preis war mir viel zu hoch. Ja, also der Seelenfriede meiner Familie war mir wichtiger als der Triumph in einem Verfahren gegen Hessen gegen Hetze.
Ja. Nee, absolut. Also es geht ja dann auch eine Art Zersetzungsstrategie, ne, Zermürbung und so weiter. Das möchte man, glaube ich, der Familie nicht zumuten. Das verstehe ich absolut. Dahingehend muss jeder natürlich selbst entscheiden, wie er auf sowas reagiert. Aber wie gesagt, also hätte mir vor ein paar Jahren jemand gesagt, dass man wegen solchen Lappalien, würde ich sagen, Strafen zahlen muss, teilweise so hoch wie ein Monatsgehalt oder da irgendwie unangenehmen Besuch bekommt, hätte ich eigentlich für Deutschland niemals möglich gehalten. Aber es zeigt auch die Empfindlichkeiten der Politiker, weil denken Sie mal daran, was Strauß, was Schmidt oder Kohl ertragen mussten an Häme, Spott und auch vielleicht ja unter der Gürtellinie Kritik und so weiter. Also ich glaube, ein Helmut Kohl oder auch Franz Josef Strauß hätten sich niemals dementsprechend niedergelassen und hätten da irgendwie Strafanzeige gestellt. Da standen die einfach drüber. Weil Fakt ist ja auch, Politiker werden gewählt. Keiner wird dazu gezwungen eigentlich, Politiker zu werden, also eine öffentliche Person. Und sobald man eine öffentliche Person ist, muss man halt auch dann mit vielleicht bisschen derberen Kritiken umgehen können. Aber naja, da sind wir jetzt halt leider gerade in Deutschland. Was glauben Sie denn, die künstliche Intelligenz ist ja vielleicht auch ein Thema, die Sie beschäftigen als Kommunikationswissenschaftler. Wir sehen ja auch viele Bilder, Videos, die gar nicht real sind. Also man kann ja gar nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt wirklich passiert? Hat jetzt Donald Trump das gesagt oder Friedrich Merz oder ist es alles KI generiert? Was glauben Sie, was kommt da auf uns zu in den nächsten Jahren?
Ich habe in meiner Lehre ja auch Mediengeschichte gemacht. Und eine wichtige Etappe der Mediengeschichte, eigentlich die letzte dann, war immer Alan Turing, der eigentliche Erfinder des Computers. Also der, wenn man so will, die Blaupause für alle Computer entwickelt hat. Und von Alan Turing stammt eigentlich schon die Frage, what computers can't do, was können Computer eigentlich nicht. Und schon er hat wohlgemerkt in den 30er Jahren, also vor fast 100 Jahren, schon sehr systematisch zeigen können, wenn du genau sagen kannst, was du als Mensch kannst und was der Computer nicht kann, dann werde ich dir ein Programm schreiben, damit der nächste Computer der nächsten Generation genau das auch kann. wenn du es klar sagen kannst. Ja, das heißt also, alles, was es an rationalen Leistungen, an Intelligenzleistungen gibt, kann computerisiert werden. Und deshalb gibt es eigentlich auch kaum eine Möglichkeit, diese Evolution in irgendeiner Weise einzudämmen.
Ja.
Die Deutschen haben sich ja schon vor Jahren, typisch für sie, zurückgezogen auf Regulieren. Also sie sagen, wir können zwar nicht mithalten bei KI oder überhaupt bei der Computerentwicklung oder Chipentwicklung, aber wir regulieren politisch, wie das benutzt werden kann und so weiter und welche Einschränkungen da möglich sind. Aber ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt. Und deshalb wird es auch keine Einschränkung der Möglichkeiten von KI geben. Irgendjemand macht es immer und dann ist es in der Welt.
Ja.
Entschuldigung. Und was möglich ist, ist im Grunde nur eine gesunde Skepsis gegenüber allen Informationsquellen. Und ja, die meisten Menschen wissen ja mittlerweile auch schon, dass man die tollsten Bilder und Videos rein synthetisch herstellen kann. Sie lernen es ja spätestens, wenn sie ins Kino gehen und computergenerierte Filme oder
Computergenerierte
Dinosaurier. Eben, natürlich.
Ja, ja, ja.
Also es ist etwas, was kaum mehr jemand nicht wahrnimmt. Und wie gesagt, es könnte zu einer gesunden Skepsis gegenüber Informationen führen und dann vielleicht auch zu einer Aufwertung älterer Formen von Kommunikation. Also ich könnte mir vorstellen, dass Mündlichkeit gewinnt in Zukunft. Und da ist es auch eine spannende Sache bei KI, inwieweit das ELISA-Experiment von Josef Weizenbaum, nämlich eine Computerstimme zu produzieren, die erfolgreich den Eindruck erweckt, sie sei ein Mensch im Gespräch mit wirklichen Menschen. Also inwieweit das weitergetrieben wird. Auch dazu gibt es schon einen berühmten Hollywood-Film natürlich. Aber das sind Dinge, die muss man abwarten. Ich bin allerdings gehöre nicht zu den Apokalyptikern, die meinen, Terminator 5 oder sowas kommt, die Maschinen übernehmen die Macht und versklaven uns. Nicht, weil es Menschen sind, die sie programmieren. Mittlerweile können sich Computer auch weiter selbst programmieren.
Ja.
Sondern weil ich denke, es gibt etwas, wo wir einen Zugang dazu haben, als aufgeklärte abendländische Menschen und was die Basis von allem ist, das, was die Griechen Logos genannt haben oder Rationalität, Logik, Mathematik, das sind Dinge, die alles bestimmen und alles beherrschen. Alles, was funktioniert, funktioniert auf dieser Basis. Und wenn wir uns darauf konzentrieren als Menschen, da, wie soll man sagen, mitzuhalten oder uns da so gut wie möglich zu qualifizieren, also MINT-Fächer studieren wäre mein Rat an jüngere Leute, dann sehe ich das mit großem Optimismus, was da passiert, also als eine Möglichkeit, wie hat das Marshall McLuhan mal vor Jahrzehnten genannt, Extensions of Man, ja, also Ausweitungen menschlicher Vermögen durch Computer.
Könnten wir nicht auch die künstliche Intelligenz in der Politik einsetzen, damit weniger Fehler entstehen, dass es mehr Potenzial herausgefördert wird, weniger Korruption, weniger Vetternwirtschaft, dass da tatsächlich dann noch mal so ein Korrektiv da ist, also weil Sie jetzt über Macht gesprochen haben, dass die KI nicht die Macht übernimmt, aber wäre es nicht eine Möglichkeit, die Macht zu ergänzen oder sogar zu verbessern?
Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Was man durch KI optimieren kann, ist Gewalt, also im Militär. Und das Militär ist schon seit Jahrzehnten zu über 90% computerisiert in den Entscheidungen, also die da fallen. Man arbeitet mit, bevor irgendein Krieg beginnt, hat irgendein Computer Kriegsszenarien entwickelt und. Also da gibt's das schon sehr, sehr weitgehend. Es wäre natürlich auch sehr gut denkbar, dass ein Politiker sich Szenarien entwerfen lässt, auch über wirtschaftliche Entscheidungen, die vielleicht getroffen werden in Zukunft. Aber da bin ich dann doch eher pessimistisch, was Optimierung betrifft. Einfach deshalb, weil Interessen dann darüber entscheiden, welches Szenario man bevorzugt. Nehmen Sie nur die Klimadiskussion. Da hat sich doch scheinbar die Weltwissenschaft eingeschaltet und scheinbar ein eindeutiges Ergebnis produziert. Mittlerweile sehen wir Lug und Trug, überall Manipulation und. Warum? Weil politische Entscheidungen alles überformt haben, was da scheinbar wissenschaftlich als Zukunftsszenario entworfen worden ist. Und ich glaube, damit muss man immer rechnen. Also, dass die Menschen bleiben böse. Also ohne Anthropologie hat das alles keinen Sinn. Und die einzige sinnvolle Anthropologie ist die vom bösen, aggressiven Menschen, der durch Kultur gezähmt wird. Mehr oder minder gut. Und da Politik aber immer genau da angesiedelt ist, wird es immer so sein, dass letztlich Menschen entscheiden darüber, welche Wissensformen und wissenschaftlichen Szenarien zugrunde gelegt werden dem, was sie ohnehin wollen. Ja, meistens sind das ja nur Rationalisierungen. Die Politiker benutzen die Wissenschaft, um zu rationalisieren im Nachhinein, was sie eh schon entschieden haben. Und ja, das wird immer weitergehen. Aber ob das zu einer Optimierung der Politik führt, da bin ich eher skeptisch. Man sollte die Politik reduzieren, nicht sie optimieren. Man sollte sie so gering wie möglich halten.
Ja.
Und
ja.
Auch so wenig wie möglich Leute da einstellen, denn die sind alle inkompetent. Gucken Sie die Leute doch an, die heute oben sind.
Absolut, also da fällt mir auch gerade ein, Sie hatten mal über die Infantilisierung der digitalen Medien gewarnt, und jedes Mal, wenn ich dann irgendwelche TikTok-tanzenden Politiker im Bundestag sehe, die sehr, sehr jung sind, meistens bei den Grünen oder bei den Linken, denke ich auch immer wieder an Ihre Worte, dass es tatsächlich eine Infantilisierung auch nicht nur der Medien ist, sondern auch der Politik, des Politikbetriebes. Es ist eigentlich des politischen Betriebes nicht würdig, dass da dann irgendwelche Politiker komische Tänze machen zu Corona, zur Impfung oder zu was auch immer, LGBTQ oder Pride und was weiß ich alles. Sehen Sie das auch, dass man das immer ein bisschen mehr unseriöser gestaltet, dass die Politik infantilisiert wird, irgendwie auch dann so häppchenweise in den sozialen Medien den Leuten näher gebracht wird, um irgendwie noch eine Wählerstimme abzugreifen?
Ja, selbstverständlich. Infantilisierung ist ein Grundzug unserer Kultur in den letzten Jahrzehnten. Das ist ganz klar. Ich habe das mal Peter Pan-Gesellschaft genannt. Also man will gar nicht erwachsen werden. Und das ist natürlich besonders fatal für die Politik, wo die ernsten großen Entscheidungen von erwachsenen Menschen eigentlich getroffen werden müssten. Nun, ich denke, der Hintergrund ist der einer fortschreitenden Emotionalisierung von Sachfragen. Also man argumentiert nicht mehr, sondern man lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Und das verträgt sich auch sehr gut mit Polemik und aggressivem Auftreten. Auch mit natürlich lächerlichem und komischem Auftreten. Und diese Entwicklung ist die eigentlich fatale, weil sie anti-aufklärerisch ist. Mhm. Ja, die Aufklärung ist zentriert um Argumente. Und an die Stelle von Argumenten treten heutzutage Gefühle. Und diese Gefühle haben alle die Eigenschaft, dass sie unangreifbar sind. Ja, wenn jemand sagt, ich habe Angst, können Sie ihm nicht widersprechen. Sie können nicht sagen, nee, das stimmt doch gar nicht. Ja. Oder wenn jemand sagt, ich bin beleidigt oder das verletzt mich, was du sagst, dem können Sie nicht widersprechen. Also da verlässt man sofort die Ebene der Argumentation und damit der Aufklärung, der Vernunft, der Logik, des gesunden Menschenverstands. Und genau diese Strategie verfolgen ja auch viele sehr bewusst. Also es wird immer sofort emotionalisiert, auch die Nachrichten. Ja. Jeder Bericht über den Gaza-Krieg oder den Libanon-Konflikt jetzt beginnt mit einem Bild einer Frau mit Kind im Gaza-Streifen. Das Kind ist scheinbar verhungert oder was auch immer oder verletzt. Die Frau jammert und weint. Und das ist die eigentliche Botschaft. Ja, es wird nichts über den Zusammenhang dort berichtet. Also es wird auch gar nicht der Versuch der Aufklärung
gemacht. Nur Emotionen.
Genau, man versucht nur alle politischen Themen durch Emotionen so zuzubereiten, dass aber auch jeder Mensch sofort glaubt, kompetent urteilen zu können.
Ja,
man braucht gar keine Ahnung mehr zu haben von den Sachverhalten. Es genügt, deinen Gefühlen zu folgen.
Ja, emotional, moralisch auf der richtigen Seite zu stehen. Ne? Also die Welt geht unter, da kann ja keiner dagegen sein, dass man die Weltmeere schützen muss, dass man das Klima rettet, dass man die halbe Welt rettet. Das ist so. Ich habe oftmals auch den Eindruck, dass durch diese Infantilisierung oftmals auch der mangelnde Intellekt kompensiert wird, ne, um darüber hinwegzutäuschen, dass man vielleicht nicht gerade der Highflyer ist, wenn es um ja Intelligenz geht oder Logik. Aber das war immer nur dahingestellt. Also für mich ist es auch oftmals wirklich eine intellektuelle Beleidigung, wenn ich das sehe. Da denke ich, da nimmt mich doch der Vertreter des Volkes nicht ernst, mich als Souverän, wenn er da auf einmal TikTok-Videos erstellt auf unsere Kosten oder da irgendwie rumhampelt. Ich kann da auch niemanden ernst nehmen. Sag ich immer, wir werden von Clowns regiert teilweise.
Ja, ich denke, das ist ein allgemeiner Eindruck, nicht nur Ihrer. Die Politiker werden, glaube ich, kaum mehr ernst genommen. Und deshalb sind sie ja auch so beleidigt oder so leicht zu beleidigen,
stimmt,
und so leicht zu frustrieren. Sie möchten als Majestäten gewürdigt werden und anerkannt werden in ihrer Spitzenposition. Aber es klafft eine riesige Kluft zwischen ihrer Machtposition und ihrer Kompetenz. Und immer mehr Bürger, denke ich, kriegen zu Recht den Eindruck, man braucht überhaupt keine Sachkompetenz, um politische Spitzenpositionen zu erreichen. Und man fragt sich bei vielen Figuren, die jetzt mittlerweile Ministerposten haben, wie sind die da hochgespült worden? Entschuldigung, Herr Klingbeil hat mal sehr schön gesagt, nur in der SPD kann jemand wie ich so hochkommen. Ja, das stimmt wirklich.
Da geht's nur über Parteizugehörigkeit und Stiefellecken und Bücken wahrscheinlich. Und ich meine, diese Negativauslese in der Politik stößt mir ja schon lange auf. Sollten wir nicht auch mal über eine Amtszeitbeschränkung irgendwie sprechen, beziehungsweise auch über Qualifikation, dass man vielleicht erstmal eine Ausbildung macht, ein Studium abschließt oder eine Ausbildung abschließt, bevor man dann überhaupt in den politischen Betrieb geht?
Ja, ich glaube, das geht aus vielen Gründen nicht, vor allen Dingen dem, weil man ja ausdrücklich im Bundestag eine breite Palette von Menschen haben will. De facto ist es nicht so, es gibt viel zu viele Juristen, viel zu viele Journalisten und so weiter im Bundestag, aber man möchte ja möglichst breit gefächerte Repräsentanz des Volkes. Insofern wird es sowas wohl niemals geben. Man kann nur wünschen, dass an die Spitzenpositionen nicht vollkommen sachfremde Figuren kommen. Aber wir haben das ja schon vielfach erlebt. Denken Sie nur an unsere Verteidigungsministerinnen. Ja, also wo man wirklich fragt, wie kann diese Dame an diesen Job kommen? Ja. Aber auch bei Herrn Klingbeil als Finanzminister. Also ich meine, kein Mensch kann diese Assoziation herstellen zwischen dieser Person und diesem Amt. Und so eben in unendlich vielen Stellen eben auch. Bei Klingbeil ist es ja auch wirklich so, dass er gewissermaßen das outsourced, die Kompetenz.
Nicht? Ja, also klar.
Er hat so neben sich immer irgendjemanden sitzen und wenn in der Pressekonferenz eine Frage an ihn gestellt wird, wendet er sich dem Mann zu und sagt, ja, was sagen wir dazu? Ja?
Aber kein Unternehmen in der freien Wirtschaft würde doch irgendjemanden, der fachfremd ist, irgendwie zu sagen, hier komm, du machst jetzt mal hier den CFO, du bist jetzt der Finanzchef oder du bist jetzt der technische Entwickler und so weiter. Aber im Staatsbetrieb geht's, weil natürlich das Füllhorn der Steuergelder und der Schulden immer da sind.
Ja, richtig. Man muss keine Sachkompetenz haben, um politisch erfolgreich zu sein, weil man sich nicht bewähren muss auf irgendeinem Markt oder nicht. Das ist, man muss nur durchhalten können.
Ja, Risiko und Haftung ist nicht zusammen wie bei jedem Bürger, Privatbürger oder Unternehmer. Da wurde Risiko und Haftung einfach getrennt und deswegen können die machen, was sie wollen. Sie müssen ja nicht irgendwie befürchten, dass sie dann irgendwie zur Haftung gezogen werden.
Genau. Also ein Gewinn, wir waren ja schon bei dem Thema, ein Gewinn wäre sicher, wenn wir nur noch Politiker hätten, die auch vom Volk gewählt sind. Ja. Also dieses Listenunwesen oder dieses sich hochdienen als Parteisoldat, das ist wirklich ein Unwesen der Politik und das zerstört im Grunde alles. Aber der Weg zu einer veränderten Form des Wählens ist natürlich sehr, sehr weit und darauf darf man jetzt kurzfristig jedenfalls nicht hoffen. Nee. Aber wie gesagt, die Leute merken das.
Die wachen auf.
Sie wachen auf, dass man kann ihnen nicht mehr vorspielen, kompetent zu sein, wenn man völligen Unsinn verzapft. Und das tun ja die Politiker mittlerweile auch in den Talkshows. Ja. Und also das, obwohl sie umschmeichelt werden dort, also das sind ja Wohlfühlwelten für die meisten Politiker.
Für ihr Habitat,
trotzdem, trotzdem blamieren sie sich nach Strich und Faden. Also das merken die Leute allmählich schon.
Ja, klar. Also ich denke auch, sie demaskieren sich selbst in ihrer Inkompetenz, in ihren Limitierungen, die sie nun mal haben. Und die Menschen erkennen das tatsächlich. Das ist eine gute Entwicklung. Da bin ich auch positiv gestimmt. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, Sie wären der absolute sozusagen Souverän, Sie hätten alle Möglichkeiten jetzt was zu ändern. Welche drei Sachen würden Sie denn sofort ändern? Und zwar egal, ob jetzt nur für Deutschland, Europa oder für die ganze Welt. Was würden Sie da implementieren?
Ja, für die Welt gar nichts. Da brauche ich mich nicht mich einzumischen. Aber für Deutschland gerne.
Gerne.
Und ich hatte es ja auch schon angedeutet. Also die 551 Fragen mit Konsequenzen, ja. Das wäre auf jeden Fall schon mal außerordentlich wichtig. Dann würde ich alle möglichen Pseudostellen in Regierungsumkreis wie Berater für das, Berater für das, das würde ich auch alles streichen. Und ich würde die Entwicklungshilfe streichen, die einfach nur in die Taschen von irgendwelchen Bandenbossen geht. Also das wären schon drei Aktionen, die unheimlich viel bringen würden, ohne dass ich da von meiner Seite her meine Kompetenz überstrapazieren müsste. Das sagt einem da einfach der gesunde Menschenverstand. Und in der Art und Weise könnte man auch noch drei, vier andere Sachen machen.
Ja, spannend. Ich habe noch eine Frage von unseren Kanalmitgliedern. Einer fragt nämlich, lieber Herr Bolz, ist die Meinungsfreiheit in Deutschland, in Europa, in Klammer Digital Service Act und so weiter, in Gefahr?
Das ist zu schwach formuliert, diese Frage. Es ist nicht einfach nur in Gefahr, sondern man kämpft offen gegen die Meinungsfreiheit. Ja, also das ist, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Und genau wie die Demokratie selber ist die Meinungsfreiheit ein Störfaktor für die politisch-mediale Elite. Und das ist in Deutschland der Fall und es ist noch stärker in Europa der Fall. Also dort möchte man Projekte durchsetzen und durchpeitschen, von denen man weiß, dass sie auf enormen Widerstand der Bürger und der Wähler stoßen würden. Und deshalb sucht man nach anderen Wegen. Große Diskussion in dem Zusammenhang war ja die Besetzung der Richterstellen im Bundesverfassungsgericht, weil ja eine Dame in aller Offenheit gesagt hat, jawohl, wir brauchen die Gerichte auch, um politische Entscheidungen treffen zu können, die von der Bevölkerung nicht mitgetragen würden. Ja, also das ist alles Umgehung der Demokratie. Das geht am besten, indem man die Meinungsfreiheit scharf kontrolliert oder so gut wie möglich, wie soll man sagen, einpackt, eine Brandmauer um sie herum baut. Und insofern ist es fast zu vorsichtig formuliert, wenn man von Gefährdung spricht.
Ja. Eine weitere Frage von einem Kanalmitglied ist nämlich, wie sehen Sie das? Ist George Orwells 1984 nicht eine Warnung, sondern in der Zwischenzeit eine Anleitung, eine Strategie für die politischen Eliten geworden?
Sehe ich genauso, hundertprozentig, ja.
Okay, das war kurz und knackig. Wenn ihr auch Fragen stellen wollt an unsere exklusiven Interviewgäste, könnt ihr gerne auch Kanalmitglied werden. Da könnt ihr den Kanal unterstützen. Es würde mich freuen. Dann können wir natürlich immer wieder auch gute Menschen einladen fürs Interview. Die letzte Frage von einem Kanalmitglied ist, Herr Bolz, was würde Sie dazu bewegen, das Land zu verlassen, also auszuwandern, so wie es anscheinend im letzten Jahr so viele Menschen gemacht haben wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik?
Wäre ich jünger, hätte ich es schon längst getan. Aber ich bin ein alter, weiser Mann und ich konzentriere mich ganz auf die Mobilität meiner Kinder. Also was mir am Herzen liegt, ist, dass ihnen nichts Schlimmes widerfährt, dass sie geistig, aber auch, wie soll man sagen, körperlich mobil genug bleiben, um im schlimmsten Falle tatsächlich das Land zu verlassen.
Was wäre so ein Fall?
Ja, Entschuldigung. Ja. Nee, zwei meiner Kinder haben auch ins Ausland gewissermaßen geheiratet und hätten da Chancen, irgendwo anders unterzukommen. Aber für mich, ich bin einfach zu alt dafür. Wäre ich ein junger Mann so wie Sie, würde ich das ernsthaft ins Auge fassen.
Danke, danke, danke. Sie wirken aber sehr, sehr jung, wenn ich es sagen darf, und sind auch kein alter, weißer Mann, sondern ich sehe, Sie haben eine gesunde Hautfarbe. Spaß beiseite. Herr Bolz, aber was wäre denn, wo Sie sagen würden zu Ihren Kindern, jetzt geht mal lieber? Also gibt es da irgendwie so eine rote Linie, wo Sie sagen würden, jetzt ist Gefahr in Verzug, jetzt sollte man doch sich vom Acker machen?
Das würde ich schon sagen, wenn bestimmte Projekte weiterverfolgt werden, wie beispielsweise Enteignung, wird ja hört man immer häufiger. uns Alten sagt man ja schon, macht endlich Platz. Ja, also wir brauchen das für die Migranten, eure Häuser und so weiter. Mhm. Wenn das also zunehmend der Fall ist und wenn das zunehmend auch der Fall sein sollte, dass die Wähler an Macht verlieren, weil eine Justiziokratie oder wie man das nennen könnte, die Sache in die Hand nimmt, dann würde ich denen das in der Tat empfehlen. Aber man muss auch aufpassen, wohin denn? Ja, wohin denn eigentlich?
Ja.
Kaum hat man irgendwo ein Land gesichtet, wo man sich Hoffnungen macht, nach den nächsten Wahlen gehört das dann plötzlich auch zum EU-Block. Und es ist gar nicht mehr so einfach zu sagen, wo es anders wäre. Also die Macht dieses Monsters Brüssel ist schon gewaltig. Und vielleicht bleibt am Ende wirklich immer nur Amerika. Das ist die alte neue Welt, wenn man so will.
Ja. Zum Abschluss gern noch was Positives. Was glauben Sie denn, was könnte denn Positives passieren? Sind Sie positiv für Deutschland langfristig gesehen? Glauben Sie, weil es wird ja irgendwann vorbei sein, dieser Wahnsinn, dieser Zenit des Woken, der Ideologen, der Klaköre ist ja irgendwann vorbei, ist ja immer so im Laufe der Geschichte, dass so eine Verirrung dann irgendwann auch ein Ende hat. Was kommt danach?
Eine neue skeptische Generation. So ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Also Leute, die aus den Illusionen buchstäblich erwacht sind oder aus den Illusionen rausgeprügelt worden sind und die diesen ganzen Scharlatanen einfach nicht mehr zuhören. Und da bin ich eigentlich sehr optimistisch. Ich habe das auch in meinem letzten Buch buchstäblich so formuliert, dass ich das erwarte, also eine neue skeptische Generation.
Ja.
Und wenn ich so auf die Jungen gucke, nicht nur ihr Wahlverhalten, auch die Art und Weise, wie sie mit den Politikern und mit den alten Medien umgehen, dann stimmt nicht das optimistisch.
Ja. Apropos Ihre Bücher, werde ich natürlich alle unten verlinken. Ich habe nicht alle gelesen, ich bin ehrlich, dafür sind sie einfach zu produktiv. Aber die ich gelesen habe, sind absolut lesenswert und kann ich den Zuschauern absolut nur empfehlen, um sich weiterzuentwickeln. Also unten gerne mal gucken, welche Bücher von Herrn Bolz für euch interessant sind. Die letzte Frage, die ich habe, die ich auch gerne immer wieder stelle, ist, was ist denn für Norbert Bolz der Sinn des Lebens? Also wenn Sie irgendwann mal rückblickend vielleicht auf dem Sterbebett senieren, was war der Sinn? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist Ihr Sinn des Lebens?
Ja, im Grunde nicht völlig umsonst da gewesen zu sein, und zwar weniger durch die Bücher, die Sie so nett gerade erwähnt haben, als schlicht durch meine Familie. Wir haben lange, lange Zeit zu sechs zusammen gewohnt, meine Frau, ich, vier Kinder.
Chapeau.
Und wir haben natürlich immer noch guten Kontakt alle miteinander. Und dieses Gefühl, dass das nicht völlig schiefgegangen ist mit diesem Projekt, diesem sechsköpfigen Projekt.
Das ist die Errungenschaft. Das ist auf jeden Fall Arbeit, das kann ich ganz klar sagen. Wir sind zwar nur zu fünft, aber das ist jeden Tag eine neue Herausforderung, ist jeden Tag so eine Überraschungs-Schokoladenbox wie bei Forrest Gump, muss man sagen. Und ich würde auch sagen, das ist das Beste, was ich jemals gemacht habe. Umso weniger verstehe ich eigentlich dann auch die Menschen, die sagen, sie möchten gar keine Kinder. Ist ja auch wieder aus ideologischen Gründen oftmals, also auch aus der Berliner linken Bubble, habe ich auch ein, zwei Bekannte, die gesagt haben, nein, in diese Welt werden sie keine Kinder setzen, weil wo kommen wir denn da hin? Noch mehr CO2, noch mehr Fleischkonsum, noch mehr Plastik und so weiter. Da muss ich immer an meine Mutter denken und Gott hab sie selig. Die wurde 1941 geboren. Da war gerade der Russlandfeldzug Barbarossa im vollen Gange. Wir waren mitten im Weltkrieg und auch selbst in solchen Zeiten bekommen die Menschen anscheinend Kinder. Halten Sie sich fest, ja? Es ist absurd.
Richtig, ja. Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank, sonst würden wir ja auch aussterben, ne? Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Nein, da bin ich ganz bei Ihnen. Für mich auch der Sinn des Lebens, würde ich auch jedes Buch dafür hergeben, sind tatsächlich die Kinder, weil dann gibt man was weiter und dann spürt man auch bedingungslose Liebe. Herr Bolz, es hat mir großen Spaß gemacht. Es war jetzt ein interessanter Parcoursritt durch die unterschiedlichsten Themen. Ich hoffe, ihr habt auch was mitnehmen können. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, auch ob wir Herrn Bolz wieder mal einladen sollen. Und natürlich teilt dieses Video kräftig, weil ich glaube, es wird dem einen oder anderen gut tun, auch mal eine andere Sicht auf die Dinge zu haben. Und wenn ihr neu hier seid, freue ich mich immer über ein Abonnement und Glocke aktivieren. Herr Bolz, das letzte Wort geht an Sie. Möchten Sie noch irgendwas an die Menschen da draußen über den Äther mitteilen?
Nein, bleibt so optimistisch, wie wir beide jetzt in den letzten Minuten waren.
Super, vielen lieben Dank, Herr Bolz. Alles Gute, bleiben Sie tapfer, bleiben Sie gesund und bis hoffentlich ganz bald wieder.
Sehr gerne.